ARD.
Liebe Fahrgäste, halten Sie sich während der gesamten Fahrt mit beiden Händen an den Haltegriffen fest. Lehnen Sie den Kopf und den Rücken vollständig an die Rückenlehne und die Kopfstütze. Spitzen Sie Ihre Ohren und schauen Sie gerade nach vorn. Und jetzt geht's los.
Willkommen in der Achterbahn. Die Schoßbügel haben sich gesenkt. Der Schaumstoff drückt an den Schultern, gibt aber ein bisschen Sicherheitsgefühl. Denn wer sich mit Boris Palmer beschäftigt, fährt Achterbahn. Zumindest emotional.
Und ab dafür mit Boris!
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten, und zwar aus dem Tübinger Rathaus.
Das ist Boris Palmer, im Hauptberuf Oberbürgermeister der schwäbischen Stadt Tübingen.
Manchmal kommt der Palmer in mir zum Vorschein, dann werde ich etwas zu hart in der verbalen Attacke.
Es macht ihm Spaß zu provozieren, weil Provokation führt zu Aufmerksamkeit.
Der Boris ist wahrscheinlich der intelligenteste Politiker, den ich überhaupt kennengelernt habe.
Alles klar, Freunde, jetzt geht's los!
Mit einem leichten Ruck fährt die Achterbahn an. Willkommen bei Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung. Der Podcast, der sich fragt, was mit Boris Palmer los ist und warum er so oft für Stunk, also Ärger, sorgt. Ich bin Alex Müller.
Und ich bin Sandra Kollnick. Ihr hört Folge 1. Loopings.
Ich war deshalb wütend, weil er mit diesen Eskapaden seine glänzenden Erfolge mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat.
Ich halte Boris Palmer für einen sehr nachdenklichen Menschen.
Wegen Boris Palmer sehen viele Leute, die Leute aus Gambia, als schlechte Leute, als Druckhandler.
Willkommen im Leben von Boris Palmer. Ein Leben voller Loopings. Der Typ, der lebt Loopings. Er ist zum Beispiel der in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 Bundeskanzlerin Merkel widerspricht.
Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, wir schaffen das nicht.
Und er ist der auf Social Media für Schnappatmung sorgt.
Wissen Sie, wenn Sie im Gemeinderat sitzen und dann merken Sie, wie er runtergeht, und dann gehen Sie rein und gucken, was er gerade bei Facebook macht.
Die Welt retten, das wollte irgendwie auch schon Vater Helmut Palmer. Der ist seine ganz eigene Achterbahn.
Ich habe noch nie gesagt, dass ich ein Feiermann bin. Ich sage, dass ich ein grober Klotz bin.
Boris Palmer war mal Nachwuchshoffnung der Grünen. Er hat in ganz Deutschland von sich reden gemacht, als er versucht hat, Stuttgart 21 zu verhindern, dieses gewaltige Bahnprojekt. Boris Palmer ist in seiner Stadt Tübingen als piefiger Sheriff bekannt, der sich in alles einmischen muss. Zum Beispiel, wenn er im Stadtpark einen Mann anspricht, der in die Büsche pinkelt.
Das willst du halt nicht in dem Stadtpark. Entschuldigung, das will man halt einfach nicht. Ja? Und der gute Mann wird es auch wissen, dass es nicht erlaubt ist. Nächstes Mal bitte zur Toilette gehen, ja?
Und dann kommt Frankfurt am Main. Im April 2023 steht Boris Palmer dort vor der Universität, umringt von einer Gruppe Demonstranten.
Nazis raus!
Als Nazi beschimpfen sie Boris Palmer, der einen jüdischen Großvater hat.
Ich will keine Nazis in diesem Land. Das ist nichts anderes als ein Judensterben.
Der Protest, der ihm da entgegenschlägt, ist krass. Aber Palmer vergleicht diese Proteste gegen ihn und sein Verhalten mit dem Judenstern. Mit einem Zeichen, das für die brutale Verfolgung und Ermordung von Juden steht. War das der Fehler seines Lebens? Das Ende seiner Karriere? Hier erstmal ein Hinweis. Während wir im Studio stehen, überschlagen sich in der deutschen Politik die Ereignisse, auf die Palmer regelmäßig öffentlich reagiert. Wir schließen unser Manuskript am 10. Februar 2025. Alles, was danach passiert, können wir nicht mehr aufgreifen. Für alles, nein, vieles, was bis dahin passiert ist, nehmen wir uns jetzt 5 Folgen Zeit. Ich bin ja erst relativ spät in die Boris Palmer Achterbahn eingestiegen. Eigentlich arbeite ich vor allem online und mache Journalismus auf Instagram und YouTube. Und ich bin das, was Sandra einen Theaternerd getauft hat.
Das wird in einigen Folgen Sinn machen.
Ich glaube, im Juni 2024 haben wir beide uns das erste Mal für diesen Podcast zusammengesetzt. Und dann habe ich von dir diesen Link bekommen zu deiner riesigen Materialsammlung.
Ja, als wir da zusammen drauf geguckt haben, war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, was da so alles zusammengekommen war.
Ja, da waren erstmal jede Menge alte Beiträge und Interviews aus dem SWR-Archiv.
Und dann die Interviews, die du geführt hast. Also rund 30 Stunden Gespräch mit Leuten, die alle sehr viel über Boris Palmer zu sagen haben. Und natürlich ein Interview mit ihm selber.
Ich fahre die Achterbahn seit über anderthalb Jahren. Und es ist wirklich eine Achterbahn. Ich habe viele Jahre als Radioreporterin gearbeitet und mich da hauptsächlich mit den regionalen Themen rund um Stuttgart und auch ein bisschen Tübingen beschäftigt. Da ging es natürlich auch ab und zu um Boris Palmer. Um den kommt man in der Region ja eigentlich nicht herum. Aber er ist ja mehr als nur eine regionale Größe. Von wie vielen Bürgermeistern von Städten so groß wie Tübingen kennst du den vollen Namen?
Nicht besonders viele.
Dieser OB ist halt ständig präsent. In Talkshows oder in Interviews oder auf Facebook. Vor allem, wenn er mit einem von den dreien gerade mal wieder einen Shitstorm auslöst. Oder kassiert. Der Eklat in Frankfurt am Main hat uns den Anstoß gegeben zu sagen, wir schauen uns Boris Palmer mal genauer an. Warum ist er so umstritten? Worum ging es in den Eklats, die durch die Medien gegeistert sind?
Und dabei sollen die ganzen Interviews helfen.
Wir haben mit Boris Palmers Bruder gesprochen und mit Ministerpräsident Kretschmann, mit SWR-Kollegin aus Tübingen und mit einem Mann aus Gambia, der erzählt, wie es sich anfühlt, wenn der Oberbürgermeister mit einem Megafon vor dir steht und dir erklärt, dass man in Deutschland keine Frauen vergewaltigt. Jedes Gespräch hat eine neue Facette zu Palmer hinzugefügt. Und je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto spannender fand ich ihn. Desto mehr Respekt habe ich vor ihm bekommen, um mich dann im nächsten Moment wieder zu fragen, warum sagst du sowas, Boris?
Ich glaube, ich gehe meinem Umfeld mittlerweile ganz schön auf die Nerven, wenn ich wieder mit einer neuen Palmer-Geschichte um die Ecke komme. Genau darum nehmen wir beide uns jetzt 5 Folgen Zeit, um so viele Geschichten über diesen irgendwie krassen Oberbürgermeister auszupacken, bis wir ein einigermaßen komplexes Bild von ihm haben. Die ganze Achterbahnfahrt, vom nervenaufreibenden Aufstieg über den Adrenalinausstoß beim Absturz, Loopings, Kurven und unerwartete Wendungen. Bis wir am Ende von Folge 5 ankommen werden. Zerzaust, aber hoffentlich ein bisschen schlauer als am Anfang.
Ich würde zum Beispiel gern verstehen, wie dieser Mann gleichzeitig so faszinierend und so abstoßend auf die Menschen wirken kann. Warum er zwischen Sternstunden und Shitstorm hin und her pendelt und wann er seine Mitte findet.
Tatsächlich, und das meine ich ganz im Ernst, geht es bei Boris Palmer um sehr viel, das uns alle angeht. Der Umgang mit Hass im Netz zum Beispiel, das ist ein Riesenthema und wie wir das am besten auffangen. Oder wie wir überhaupt miteinander diskutieren, also so richtig diskutieren, konstruktiv, so dass was daraus entstehen kann, statt alles mit Hass platt zu machen. Dazu gehört auch zu üben, einen Menschen im Ganzen wahrzunehmen, mit seinen vielleicht nervigen oder sogar abstoßenden Seiten, aber auch den guten Seiten. Damit würde auch keiner gleich in einer Schublade landen. Und das führt auch zu der Frage, warum wir uns eigentlich so krass an Boris Palmer abarbeiten, gerade angesichts dessen, was sonst so in der Gegenwart passiert. Jo, ganz großen Fragen eben, ne? Drunter machen wir es nicht. Genau wie Boris Palmer.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten, und zwar aus dem Tübinger Rathaus. Aber das sollten auch ein paar mitkriegen, weil sonst wird die Welt nicht gerettet.
Das war Boris Palmer in einer Talkshow vor so etwa 15 Jahren. Er sagt Welt retten und er meint damit den Klimaschutz. Also CO2-Ausstoß senken, Ressourcen schonen, alternative Energien erschließen und so.
Die ganzen Schlagzeilen, die so über ihn rumgeistern, erzählen allerdings ein bisschen eine andere Geschichte, oder? Ist die Weltrettung vielleicht schon längst vergessen?
Ich glaube, diese Mission verfolgt er immer noch.
Ich glaube, dass wir dabei sind, wie das so schön heißt, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen, dass die Industriegesellschaften es bis heute nicht geschafft haben, langfristig zu agieren, die Wirtschaft darauf einzustellen, dass man nicht Rohstoffe und Ressourcen und dass man nicht Natur so in Anspruch nehmen kann, dass es in 100 Jahren weg ist oder auch in 200.
In puncto, was hat er gemacht, bevor es öffentlich wurde, da gibt es so viele Beispiele. Fangen wir mit einem einfachen an.
Das ist Boris Palmers jüngerer Bruder. 2 Jahre Altersunterschied. Patrick Palmer. Der lebt in Bayern. Er ist nicht in der Politik, sondern Unternehmensberater. Meine Kollegin Duschka Roth hat das Interview mit ihm geführt und kam ziemlich begeistert zurück. Schon alleine, weil es Weißwürste gab. Bioqualität. Croissants aus lokaler Produktion und Nuss-Nougat-Creme. Ohne Palmöl.
Ist er ein ähnlicher Typ Mensch wie sein Bruder?
Ja und nein. Die beiden sehen sich nicht so richtig ähnlich. Nicht so offensichtlich, die müssen Brüder sein.
Sie tragen einen ähnlichen Fünf-Tage-Bart, aber das war es eigentlich weitgehend schon. Ähnlich ist, dass Patrick ganz offen und unverkrampft erzählt, eine tolle Geschichte nach der anderen über seinen Bruder, seinen Vater, genau wie Boris Palmer.
Der Vater der beiden, Helmut Palmer, der kriegt seine ganz eigene Folge. In Folge 2 erzählen wir, was der als politischer Aktivist und Bürgerrechtler so getrieben hat und warum er insgesamt fast 1,5 Jahre im Gefängnis saß und wie er seinen Sohn Boris beeinflusst hat. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim Bruder Patrick Palmer.
Patrick wirkt viel weniger getrieben vielleicht, ruhiger. Er liebt seinen Bruder, das kann man spüren, aber er ist ihm gegenüber auch schon ziemlich kritisch.
Konnte er für dich das Rätsel Boris Palmer lösen?
Das ist mir eine Spur zu groß. Aber es hat schon geholfen, ein paar dieser Geschichten über Boris Palmer zu hören, vor allem aus seiner Jugend. Da wird ein bisschen klarer, wie Boris Palmer tickt und wie ernst er das mit seiner Mission, die Welt zu retten, nimmt. Eine Geschichte fand ich besonders bezeichnend. Boris und sein Bruder, beide so um die 18 Jahre alt, wollen auf ein Konzert. Kleine Zeitreise. In den 1980ern, den frühen 90ern, ist Herbert Grönemeyer richtig groß. Lieder wie Männer oder Flugzeuge im Bauch, die laufen überall. Das ist ein richtiger Hype. Grönemeyer-Konzerte, die sind natürlich Teil dieses Hypes. Anfang der 90er tourt Herbert Grönemeyer durch Deutschland. Das war die Luxustournee. Da wabern Kunstnebelschwaden über die Bühne. Grönemeyer trägt so einen dünnen Kapuzenpullover und drüber eins dieser gigantischen Jacketts. Und tanzen war ja noch nie so seine Kernkompetenz. Er steht da also auf der Bühne hinter seinem Keyboard, haut in die Tasten, während er ins Mikro rührt und bewegt sich dazu so ruckartig. Natürlich ist im Publikum kein einziges Handy zu sehen, gab es ja da noch nicht so wirklich, das auch in die Luft gestreckt wird. Die Leute singen mit, strecken die Hände hoch und klatschen. Am 24. November 1990 spielt Herbert Grönemeyer in Mannheim in der Maimarkthalle. Und da wollen Patrick und Boris Palmer hin. Zusammen mit ein paar Freunden und Freundinnen, eine große Gruppe. Aber der Weg ist weit.
Wir waren in Gerardstetten zu Hause, ist also ein Weg.
Gerardstetten ist winzig, so 4.500 Einwohner. Es liegt irgendwo im Rems-Murr-Kreis. Stuttgart ist nicht so weit, aber es fühlt sich schon richtig nach Land an dort, nach so einem kleinen Ort. Nach Mannheim brauchst du knapp 2 Stunden mit dem Auto. Mit dem Zug wären es heute laut DB-Navigator 1,5 Stunden von Tür zu Tür. Ohne Verspätung.
In den 90ern vermutlich eher noch ein bisschen mehr, ne? Weil ein bisschen langsamere Züge. Ich glaube, die Schnellstrecke war noch nicht ganz ausgebaut.
Aber der Zug soll es sein, findet zumindest der 18-jährige Boris Palmer damals. Die Mission, du weißt schon, also der Umweltschutz liegt ihm ja da schon sehr am Herzen. Und dieser 18-jährige Typ checkt also als allererstes aus, wie der komplette Freundeskreis mit dem Zug von Gerardstetten nach Mannheim kommt.
Boris hat logischerweise nicht nur aus dem FF für jeden Beteiligten rausgetrellert, mit welchem Zug das Ziel gut zu erreichen wäre und was das kostet. Er hat auch jedem ins Gewissen geredet, dass das in der Tat vernünftig wäre, wenn wir jetzt das Gruppenticket nehmen, uns in Stuttgart treffen und man kann sich den Rest der Geschichte gut ausmalen. Also er hat bei solchen Anlässen immer darauf bestanden, dass wir, obwohl der CO2-Fußabdruck damals, glaube ich, nicht das gängige Mittel war, um das zu beschreiben, dass wir gucken, dass wir das ordentlich machen im Sinne von, das muss ökologisch irgendwie auch okay sein.
Wenn es einen umweltschonenden Weg gibt, nimmt der junge Boris ihn. Also so klingt es hier. Und von all dem, was ich weiß, glaube ich das sogar.
Glaube ich auch. Aber vor allem die Frauen in der Runde haben keine Lust, spät nachts am Stuttgarter Hauptbahnhof rumzustehen. Es ist also klar, mindestens ein Auto fährt.
Und dann hat er umgeschwenkt und hat gesagt, aber dann machen wir da alle 5 Plätze voll. Und so lief das immer, ja.
Also sind sie mit 2 vollgepackten Autos zum Grönemeyer-Konzert gefahren. Wenn die Autos fahren, dann setzt der Boris sich auch mit rein. Da ist er pragmatisch. Im Interview mit Patrick Palmer kam dann auch die Frage auf, ob er denkt, dass sein Bruder ein Nerd ist.
Du und die Nerds, Sandra. Warum denn jetzt ein Nerd?
Nicht nur bei dieser Grönemeyer-Sache, bei einigen Sachen, die er gemacht hat, erinnert er mich an Leute wie Bill Gates. Einer, der brillante Ideen hat, sich hartnäckig in sein Herzensthema reinackert. Der aber auch, ich sag mal, sozial unbeholfen sein kann.
Klar, seine Freunde haben darüber, glaube ich, gerne gelacht und fanden das sowohl merkwürdig als auch irgendwie cool, ja, von wegen nerdig sein, weil du das vorhin gefragt hattest. Ich glaube, da ist schon was Nerdiges mit dabei, wenn man seinen Freunden erzählt, was der CO2-Fußabdruck ist für den Konzertbesuch. War übrigens ein schönes Konzert, habe ich heute noch gute Erinnerung dran. Wir sind da mit 2 Autos gefahren, die waren beide voll besetzt. Und Boris ist mitgefahren.
Ein vorsichtiges Ja zum Nerd also. Aber warum ist es überhaupt wichtig, ob Boris Palmer nerdy Züge hat oder nicht?
Wir sprechen in dieser Folge über einen Höhepunkt in der Karriere von Boris Palmer. Dieser Typ hat allen Ernstes versucht, das Bahnprojekt Stuttgart 21, Milliarden Euro teuer, jahrzehntelang geplant, quasi eigenhändig zu verhindern, nur mit guten Argumenten und Fachwissen und weil er halt so sehr davon überzeugt war, dass dieses Projekt Mist ist.
Leider funktioniert die Welt nicht immer so, wie Boris Palmer sich das wünscht. Spoiler-Alarm. So wie er die Bahnverbindung zu Grönemeyer ganz selbstverständlich serviert hat und auf Widerstand gestoßen ist, wird es ihm auch bei Stuttgart 21 ergehen, aber auf einem ganz anderen Niveau.
Nicht zerstört werden. Es ist unser Park.
Und das ist das Ende für die jetzige Regierung.
Sie haben es natürlich mitbekommen. Gestern gab es ein unfassbar spannendes Match in Stuttgart.
Das ist Oliver Welke von der ZDF-Heute-Show. Er reagiert auf das, was am 30. September 2010 in Stuttgart passiert ist. Direkt neben dem Hauptbahnhof.
Haben Sie es gesehen? Ja. Auf der einen Seite 600 schwer gesicherte Bereitschaftspolizisten mit Pfefferspray und Tränengas, auf der anderen ein paar Schüler mit Trillerpfeifen. Und wer hat gewonnen? Sagen wir mal so, es war am Ende eine sehr knappe Geschichte. Ich meine, was kommt als nächstes? Berittene Polizei gegen Krabbelgruppen?
Da hat Welke allerdings ein bisschen satirisch überspitzt. Die Schülerdemo war schon dort, aber nicht alleine. Da kamen noch tausende andere in den Park, um zu demonstrieren. Das hören wir gleich alles.
Jedenfalls war das wirklich ein Tag, der allen im Gedächtnis geblieben ist, die ihn direkt mitbekommen haben. So ein Shit brennt sich einfach ein. Der Tag hat in Baden-Württemberg, vor allem in Stuttgart, sogar einen eigenen Namen. Der Schwarze Donnerstag. Der Schwarze Donnerstag ist nicht nur eine menschliche Katastrophe, sondern hat auch handfeste politische Auswirkungen.
Er wird mit dafür sorgen, dass die CDU nach knapp 60 Jahren nicht mehr den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg stellt, sondern die Grünen. Und der Schwarze Donnerstag wird indirekt dafür sorgen, dass Boris Palmer deutschlandweit berühmt wird. Als ein wahnsinnig kluger Kopf.
Aber Boris Palmer war bei der Konfrontation am Schwarzen Donnerstag nicht dabei, oder?
Palmer ist schon lange Gegner des Tiefbahnhofs, gerade als alter Fan der Bahn. Er glaubt, der Umbau des Bahnhofs sei ein Fehler. Warum, das erkläre ich gleich noch. Verkehr ist auch sein Thema. Bevor er nämlich 2006 zum Oberbürgermeister gewählt wird, ist er verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag in Stuttgart und bezieht da in seiner Arbeit immer wieder Stellung gegen Stuttgart 21. Und am Schwarzen Donnerstag sitzt Boris Palmer aber weit weg in Brüssel und kümmert sich um sein Baby. Als erster Oberbürgermeister in Deutschland macht er nämlich 2 Monate Elternzeit.
Wieder so ein Achterbahnmoment, in dem ich Palmers Verhalten kurz richtig stabil finde. Warum gab es denn plötzlich Proteste gegen Stuttgart 21?
Sehr zugespitzt würde ich sagen, das lag an den Bäumen im Stuttgarter Schlossgarten. Der Hauptbahnhof ist ja auch jetzt noch ein Kopfbahnhof, überirdisch. Der Plan war, den bis 2019 in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umzubauen. Daran gab es aber immer mehr Zweifel. Ist das nicht viel zu teuer? Ist das überhaupt sinnvoll? Und dann waren da noch die riesigen alten Bäume im Schlossgarten. Dass viele davon gefällt werden sollten, hat den Widerstand nochmal befeuert. Es gab Protestaktionen, dann die sogenannten Montagsdemos vor dem Hauptbahnhof und dem Schlossgarten. 2010 wurden die immer größer. Das ist der Slogan der Proteste. Oben bleiben, also den überirdischen Kopfbahnhof behalten und die Bäume retten. Damals kommt das Wort Wutbürger auf. Es stammt aus einem Spiegelartikel, in dem es unter anderem um die Demos in Stuttgart ging. Weil da ein kompletter Querschnitt durch die Bevölkerung aufmarschiert ist. Eben auch Menschen aus einem gutbürgerlichen Umfeld, die vorher noch nie auf einer Demo waren. In Stuttgart sind es die von der Halbhöhe. Sie sind alle mit den politischen Entscheidungen für ihre Stadt nicht zufrieden. Und Wutbürger wird dann sogar das Wort des Jahres 2010.
Jetzt kommen wir in den Herbst 2010 zum berühmt-berüchtigten Schwarzen Donnerstag. Boris Palmer sitzt noch mit Baby in Brüssel.
Deswegen kriegt er nicht direkt mit, was am 30. September in Stuttgart abgeht. Für den Tag ist eigentlich nur eine Schülerdemo angemeldet. Nichts Großes. Aber dann wird klar, dass offensichtlich das Fällen der Bäume vorbereitet wird. Die Polizei schickt dafür ein Großaufgebot in den mittleren Schlossgarten. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell in der Stadt. Um die Bäume zu schützen, kommen immer mehr Menschen dorthin.
Auch die Schülerdemo zieht in den Schlossgarten.
Die Polizei rückt ja also langsam vorwärts. Das geschieht, indem der Wasserwerfer schrittweise vorwärts kommt. Das ist aber nur sehr schwer möglich, weil vor ihm direkt stehen die Leute und rufen: Aufhören, schämt euch. Immer wieder gehen einzelne Polizeigruppen hier durch die Menge hindurch.
Und dann eskaliert das Ding.
Die Leute sind einfach nur noch gerannt und es wurde geschlagen mit Schlagstöcken auf alle Leute einfach rein und dann wurde mal rausgetragen.
Die Polizei hat mich angegriffen, ich wollte nur auf die andere Seite zu meiner Tochter rüber. Hat mir hier reingehauen mit dem Ellbogen.
Wir hatten die Sitzblockade und dann auf einmal sind diese ganzen Polizisten gekommen und haben die Schüler weggedrängt und haben am Ende auch dann mit Pfefferspray und Tränengas rumgesprüht, obwohl wir gar nichts gemacht hatten.
Und ich weiß auch noch bis heute, wie verstört die Kollegen sind, die da aus dem Schlosspark berichtet haben. Am nächsten Tag in der Redaktionskonferenz ist die Erschütterung richtig spürbar. Viele sind völlig fassungslos.
Wie die Polizei gegen die Demonstranten im Park vorgegangen ist, das ist schon besonders, ne? Der Tag ist ein Einschnitt für die Stadt Stuttgart.
Für das ganze Bundesland.
Sonst noch Fragen?
Ist es dem Alter von Schülern angemessen, mit Schlagstöcken, mit Reizgas und Wasserwerfern vorzugehen?
Also das kommt auf die Situation an.
Nein, kommt es nicht. Was soll man da noch sagen, liebe CDU in Baden-Württemberg? Herzlichen Glückwunsch zur verlorenen Wahl nächsten März. Das hat man nicht oft, dass eine Partei ihre ohnehin schon miesen Umfragewerte von der eigenen Polizei noch weiter nach unten knüppeln lässt. So.
Oliver Welke, der Prophet von Baden-Württemberg, ey. Er sagt hier die Landtagswahlen im März 2011, also ein halbes Jahr nach dem Schwarzen Donnerstag, richtig vorher.
Die CDU holt da zwar immer noch 39% der Stimmen, aber die Grünen schießen geradezu nach oben. Gut 24%, die SPD 23%. Der künftige grüne Ministerpräsident Kretschmann kann sein Glück kaum fassen.
Wir haben so etwas wie einen historischen Wahlsieg errungen. Wir werden in diesem Land einen Politikwechsel einleiten.
Der Vollständigkeit halber müssen wir schon auch dazu sagen, dass der Schwarze Donnerstag wahrscheinlich nur ein bisschen zum Wahlergebnis beigetragen hat. Anfang März erschüttert ein Erdbeben Japan, das in der Folge für eine Kernschmelze im Atomkraftwerk in Fukushima sorgt. Seit Tschernobyl in den 80ern der schlimmste Atomkraftunfall. Das gibt den Grünen und ihrer Atomkraft-Nein-Danke-Politik entscheidenden Auftrieb. Fassen wir es so zusammen. Die Gründe sind vielfältig, aber nach 58 Jahren können in Baden-Württemberg zwei Parteien eine Koalition gegen die CDU bilden. Wie krass das war, kann man sich nach 14 Jahren Ministerpräsident Kretschmann fast nicht mehr vorstellen.
Als CDU-Kandidat konnte man da ja gerade in Baden-Württemberg eigentlich den Champagner schon vor der Auszählung aufmachen und dann nur noch gucken, wie viele Prozentpunkte diesmal zum Sieg geführt haben.
Die Wahl kommt, aber erstmal wird der Schwarze Donnerstag aufgearbeitet. Und Boris Palmer kommt aus der Babypause wieder zurück.
Ich habe in meinem Leben noch anderes gemacht, aber tatsächlich, ich kämpfe seit über 10 Jahren gegen dieses Projekt, weil ich es für einen großen Schaden für das Land Baden-Württemberg halte.
Palmer betritt die Bühne sozusagen in einer komplett verfahrenen Situation nach den Protesten und nach dem Schwarzen Donnerstag.
Auf der einen Seite steht die Bahn und sagt, wir haben Verträge und wir haben eine Baustelle, die angegangen werden muss, sonst verzögert sich das ganze Projekt ja noch mehr. Und auf der anderen Seite sind die Gegner des Tiefbahnhofs, die in der Stimmung nach dem Schwarzen Donnerstag Auftrieb verspüren. Das ist politisch so nicht lösbar. Aber es braucht eine Lösung. Der Ausweg? Eine Schlichtung. Gerade mal 3 Wochen nach dem Schwarzen Donnerstag gibt es schon die erste Schlichtungsrunde am 22. Oktober 2010.
Das geht wirklich sehr schnell, ne? Das ist kein ganzer Monat. Und schon sitzen die Gegner und die Befürworter zusammen.
Und diese Schlichtung, die ist ein Riesending. Alles, wirklich alles wird live im Fernsehen übertragen. 80 Stunden.
Oh Gott, und ich meine, so eine Schlichtung, das klingt jetzt nicht gerade nach einem Fußballspiel, wo ständig was passiert, oder?
Du musst dir das so vorstellen. Im Stuttgarter Rathaus gibt es so einen großen, runden Sitzkreis mit Tischen. Drumherum sitzen viele Männer und ein paar einzelne Frauen. Und da sitzen sie nun und reden und reden.
Und sonst nichts?
Naja, ab und zu werden noch ein paar Folien gezeigt. Schaubilder, Statistiken, Berechnungen. Es ist eine Zahlenschlacht.
Und das haben sich tatsächlich Leute im Fernsehen angeschaut?
10-12% Einschaltquote bringen die einzelnen Schlichtungsrunden im Schnitt. An manchen Tagen sogar deutlich mehr, wenn es um besonders wichtige Themen geht. Zum Beispiel, als über die Kosten und die Finanzierung des Projekts geredet wird. Da liegt die Quote bei fast 19%. Das sind an diesem Tag 3,5 Millionen Menschen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit der Schlichtung Stuttgart 21.
Das ist Heiner Geißler, der leitet die Schlichtung mit 80 Jahren.
Okay, ich stelle mir Heiner Geißler in dieser Runde so ein bisschen als Dompteur vor. In der Manege auf der einen Seite die Befürworter und auf der anderen Seite die Gegner von Stuttgart 21. Und der ganze Zirkus läuft live im Fernsehen. Es geht um Inhalt, klar, ne? Aber es geht auch um die Show. Und damit doch sicher auch irgendwie um Prestige für die, die sich da präsentieren, oder?
Jede Seite darf jeweils 7 Vertreter in die Runde schicken. Klar, da tauchen ein paar große Namen auf, zumindest für Baden-Württemberg. Ministerpräsident Mappus und seine Verkehrsministerin Tanja Gönner. Und der technische Bahnvorstand Volker Käfer. Der wird Boris Palmers Gegenspieler, sozusagen. Einen Platz in der Runde der Gegner hat der damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Winfried Kretschmann.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Der hat sich schon immer klar positioniert als Gegner von Stuttgart 21. Dann passiert etwas Unerwartetes. Er überlässt Boris Palmer seinen Platz in der Manege.
Boris Palmer ist 2010 aber doch schon ein paar Jahre Oberbürgermeister in Tübingen und nicht mehr verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.
Kretschmann und er kennen sich aus Palmers Zeit im Stuttgarter Landtag ziemlich gut. Manchmal wird Kretschmann sogar sein politischer Ziehvater genannt.
Also die inhaltliche Erklärung ist ganz klar, dass ich verkehrspolitischer Sprecher war über 6 Jahre und mich am besten auskannte mit dem Thema. Die Erklärung, wie es dann wirklich dazu gekommen ist, war eigentlich die, dass da Positionen in diesem Schlichtungsrat zu besetzen waren und die Grünen natürlich dann überlegt haben, wen schicken wir dahin. Und dann hieß es, ja, der Fraktionsvorsitzende, also Winfried Kretschmann, kriegt natürlich einen Platz. Die hatten auch über mich gesprochen, aber ich sollte keinen Platz kriegen. Das gab es damals schon so Animositäten mit dem Landesvorstand, die halt eher die Sorge hatten, der zieht da zu viel Licht und Aufmerksamkeit von uns ab und Selbstdarsteller oder was auch immer, ne? Also die allfällige Kritik.
Kretschmann ist also Fan von Palmer, aber bei den Grünen, seiner eigenen Partei, ist Boris Palmer schon damals nicht bei allen beliebt. Dabei hatte er damals noch nicht mal was Umstrittenes ins Internet gepustet.
Er ist dann noch nicht mal bei Facebook. Es ist eben eine Achterbahnfahrt mit Boris Palmer. Seine Ausraster on und offline erzählen wir in Folge 4 und 5. Aber Boris Palmer hat schon da einen Ruf, einer, der aneckt, der Stunk macht. Kretschmann scheint das egal zu sein. Er ist überzeugt von Palmers Qualitäten.
Er ist ja ein leidenschaftlicher Verkehrspolitiker. Und da habe ich natürlich schnell gemerkt, dass das mit unglaublicher Sachkenntnis, aber auch Leidenschaft macht. Und vor allem ist mir aufgefallen, der Boris ist wahrscheinlich der intelligenteste Politiker, den ich überhaupt kennengelernt habe. Der durchdringt selbst schwierigste Sachverhalte bis ins Detail, egal welches Thema. Und es gab Situationen, da braucht ihr auf die Schnelle irgendwie 10 Thesen zu irgendeinem Thema. Das braucht man manchmal in der Partei. Sowas hat er in der Mittagspause gemacht.
Um es nochmal klarzukriegen, Kretschmann verzichtet hier auf einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt in der Schlichtungsmanege. Das findet man bei Politikern ja nicht so oft, dass die ihre Eitelkeit hinten anstellen.
Ich meine, tagelange zähe Diskussionen über Bahnhöfe und unzählige PowerPoint-Präsen, das muss man schon auch mögen. Was aber auch immer der Grund für den Tausch ist, der Fraktionschef setzt sich mit der Entscheidung für Palmer über seine grüne Partei hinweg.
Und Kretschmann hat dann einfach gesagt, na ja gut, also wenn die das nicht wollen, dass der Boris da einen Sitz kriegt, dann gebe ich ihm halt meinen ab. Also war er am Anfang mal in der ersten Sitzung da und ab da war ich eigentlich immer auf seinem Platz. Also es war nicht der mir zugewiesene Platz, sondern ich war der von ihm herbeigerufene Vertreter auf dem Platz. Das hat nachher keiner mehr gemerkt, weil ich war ja immer da. Aber eigentlich war ich nur Kretschmanns Stellvertreter.
Auf der Gegenseite steigt für die Befürworter von Stuttgart 21 Volker Käfer in die Manege.
Mein Name ist Volker Käfer, ich bin 68 Jahre alt. Zur Zeit der Schlichtung, die 2010 war, also knapp 15 Jahre ist das Ganze mittlerweile schon her, war ich im Vorstand der Deutschen Bahn zuständig für die Infrastruktur. Insofern fiel das Projekt Stuttgart 21 in meinen Verantwortungsbereich und ich habe es dann in der Schlichtung auch entsprechend vertreten.
Vor der Schlichtung hat Volker Käfer noch nie von Boris Palmer gehört. Er lässt sich also von seinen Mitarbeitern briefen.
Mir ist damals erklärt worden, dass Boris Palmer einer der vertrauten und engeren Mitarbeiter beispielsweise von Winfried Kretschmer war. Schlichtweg als Parteimitglied der Grünen und sehr aktiv in der Kommunalpolitik in Baden-Württemberg und damals schon als Bürgermeister von Tübingen.
Insgesamt stehen jetzt 9 Schlichtungstage an, ein bisschen verteilt von Ende Oktober bis Ende November 2010.
Am Ende der Schlichtung sind vor allem 2 Sachen beschlossen. Es wird einen Stresstest geben, also eine Simulation, die zeigen soll, ob der neue Bahnhof wirklich leistungsfähiger ist. Oder ob die Kritiker mit ihren Bedenken recht haben. Und die bald schon neue grün-rote Landesregierung beschließt dazu dann noch eine Volksabstimmung im November 2011. Letztendlich geht es in der Schlichtung also auch darum, dass die Bahn und die Gegner des Tiefbahnhofs Argumente bringen. Und das Volk darf sich dann basierend darauf eine Meinung bilden und dann abstimmen.
2008, Gesprächsprotokoll, wenn Sie es bestreiten, gucken Sie nach. Wegen der Brisanz der Ergebnisse. Stuttgart 21 ist ein Jahrhundertfehler, ein Engpass. Die Schutzgüter und Mineralwasser. Kopfbahnhof 21.
Herr Palmer, Sie haben das Wort an sich gerissen.
Entschuldigung, jetzt gebe ich zurück.
Ich glaube, das geht nicht.
Schutzgüter, Mineralwasser, Palmer, der das Wort an sich reißt oder auch doch nicht. Es klingt irgendwie witzig, aber es klingt auch wahnsinnig zäh.
Aber Palmer geht richtig ab. Für ihn war es die Gelegenheit, sein Wissen zu zeigen. Er will die Welt davon überzeugen, dass Stuttgart 21 Mist ist. Bahnfahren gehört für ihn einfach zur grünen Überzeugung.
Ich erinnere an den Grünemeier.
Und wir wissen, Palmer ist schon ein Bahnnerd und kennt sich gut aus. Und er ist studierter Mathematiker. So eine Begeisterung für komplexe Zahlen unterstellen wir ihm jetzt einfach mal. Mit den Plänen für den Umbau des Kopfbahnhofs beschäftigt er sich schon seit Jahren. Er muss sich aber vor der Schlichtung nochmal die ganzen Berechnungen und Versprechungen der Bahn ganz genau angeschaut haben, so wie der dann alles zerlegen wird.
Das ist ein höchst rationaler Faktenhuber.
Ein Faktenhuber, wirklich gutes Wort. Also, der Palmer ist einer, der wirklich fest daran glaubt, dass Wissen und Fakten und Erklären was bringt. Und der sich nicht scheut, sich selber auch eben die Fakten raufzuschaufeln, damit er es selber erklären kann.
Und darum ein Nerd.
Zurück zur Schlichtung.
Heiner Geißler betritt die Manege und erklärt, worum es geht und was passieren wird. Bahnvorstand Käfer ist als erster Redner für die Befürworter dran. Er hat 45 Minuten Redezeit. Gleich nach ihm kommt Boris Palmer als Sprecher der Stuttgart 21-Gegner.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Eisenbahnverkehrs, ich muss Sie um Verständnis bitten, dass es jetzt etwas anstrengend wird.
Er bekommt nicht mal die ganzen 45 Minuten, sondern teilt sie sich mit einem anderen Vertreter. In 20 Minuten also, mit einer der hässlichsten PowerPoint-Präsentationen seit der ersten Version von Windows, zerlegt er ein Argument der Befürworter nach dem anderen. Oft wendet er sich direkt an Bahnvorstand Volker Käfer. Gefühlt wird die Manege hier zu einem leer gefegten Marktplatz. Und zwischen Palmer und Käfer beginnt der Showdown.
Der Platz ist da, Herr Käfer. Sonst hätten Sie in der Sitzung früher zeigen müssen, was im Weg steht. Das haben Sie nicht getan. Und deswegen nehme ich an, wir sind uns einig.
Also das, Herr Palmer, ist eine Behauptung. Da gab es genügend Gegendarstellungen.
Palmer schenkt dem Bahnvorstand nichts. Er nimmt sich ein Argument nach dem anderen vor.
Aber der Herr Bitzer hat immer nur gesagt, dass es unschön ist. Er hat an keiner Stelle gesagt, es geht nicht.
Nee, Herr Bitzer hat gesagt, dass es weder planfeststellbar ist und dass
Sekunde,
es eine Menge technischer
jetzt
Probleme
gibt. Jetzt reden wir nicht von, diese Planfeststellungsthematik kommt am Schluss nochmal. Da habe ich eine völlig andere Auffassung. Also im Moment geht es von räumlichen Verhältnissen.
Und beim Fernverkehr unterstellen Sie gerade, dass wir keine Lust haben zum Geld verdienen, dass wir doch auch einen TGV von Straßburg einsetzen könnten zu einem Zeitpunkt, wo er schlichtweg bislang noch nie irgendwo Geld verdient hat, dass da Züge doch reinkommen könnten, dass wir wild durchgestrichen hätten und so weiter. Herr Palmer, das ist Wolkenkuckucksheim. Das hat keine Basis.
Herr Käfer, ich würde schon vorschlagen, dass ich meinen Vortrag noch machen darf. Die Diskussion kommt eigentlich immer danach.
Aber jetzt noch stundenlang so weiter.
Sie können wirklich nicht, nachdem Sie bestanden gerufen haben, die Kritik einfach jetzt nicht anhören. Das können Sie nicht.
Die beiden streiten sich echt richtig. Das ging vermutlich eine ganze Weile hin und her, oder?
Das ersparen wir uns.
Was hat Palmer denn genau kritisiert?
In kurz, er findet die finanzielle Belastung für die Stadt und die Region viel zu hoch. Er liest aus den Zahlen der Bahn, dass der geplante Durchgangsbahnhof nicht besser sei als der Kopfbahnhof. Palmer sagt, das wird von der Bahn schön gerechnet. Also der gewaltige Aufwand lohnt sich nicht, weil es kaum Verbesserungen gibt.
Inzwischen sind über 10 Jahre vergangen. Platt gefragt, hatte Palmer recht?
Bei den Baukosten auf jeden Fall. Ursprünglich waren es mal rund 2,5 Milliarden Euro. Inzwischen sind wir bei knapp 10 Milliarden und es zeichnet sich schon ab, dass es noch weiter hochgeht. Palmer hat auch befürchtet, dass alles viel länger dauern wird. Ursprünglich war geplant, den neuen Bahnhof 2019 in Betrieb zu nehmen.
Lass mich mal kurz in den Kalender gucken. Oh, es ist ja 2025 und da ist immer noch eine gewaltige Baustelle mitten in Stuttgart. Und du brauchst 20 Minuten, um überhaupt irgendwann mal ein Gleis zu erreichen.
Und beim Rest seiner Prophezeiung wissen wir alles noch nicht. Es gibt ja noch keinen Tiefbahnhof.
Der Bahnvorstand Käfer, der kriegt in der Schlichtung schon ganz schön was um die Ohren von Palmer. Ich vermute mal, der ist bis heute nicht wirklich gut auf ihn zu sprechen.
Der ist beeindruckt von Palmer. Bis heute.
Also ich habe ihn auf der emotionalen Ebene als sympathisch erlebt, als lustig, inspirierend, aufgeweckt, mit einem Ziel vor Augen, das da hieß, wir wollen dieses Projekt verhindern, und jederzeit fair. Und ich habe ihn weiterhin erlebt dann als Person, als durchaus sehr intelligent, in der Lage, dass er auch kompliziertere Sachverhalte relativ schnell durchdringen konnte und in der Diskussion enorm schlagfertig, auffassungsbereit und im Grunde genommen positiv. Also ich hatte nach den ersten Sitzungen rundum gesprochen einen sehr positiven Eindruck von ihm. Mir war aber auch klar, dass er in der Diskussion in keinem Fall zu unterschätzen war, da er als Diskussionsgegner ein ganzes Stück mehr als ernst zu nehmen war. Er war schlichtweg gut.
Beide Bahnhöfe sind in der Leistungsfähigkeit sehr nahe beieinander. Sie können etwa gleich viel. Und dann ist es sicherlich nicht richtig, sie für so viel Geld zu vergraben. Wenn man einen solchen hervorragenden Kopfbahnhof von den Vorfahren geerbt hat und der in der Lage ist, für das nächste Jahrhundert den Zugverkehr abzuwickeln, dann darf man ihn nicht vergraben und durch einen Bahnhof ersetzen, der von Anfang an von Stress Migräne bekommen wird. Deswegen meinen wir sollten oben bleiben.
Der große Palmer hat sein Schlusswort gesprochen. Funktioniert Ironie eigentlich in einem Podcast? Ich mache einfach gleich mal weiter. Der Bahnvorstand hat sich natürlich umstimmen lassen von Palmer, nicht wahr, Sandra?
Na klar. Nee, im Ernst. Hat er nicht. Das hat Palmer wohl aber auch nicht erwartet. Er wollte die Menschen in Baden-Württemberg mit seinen Argumenten überzeugen, damit sie dann bei der Volksabstimmung gegen das Bahnprojekt stimmen. Aber Palmer beeindruckt Käfer so sehr, dass der ihm zum Abschluss der Schlichtung ein überraschendes Angebot macht.
Allein die Art und Weise, wie es untersucht worden ist und auch was sie dabei herausgefunden haben, allen Respekt. Hätten Sie nicht Lust, bei uns als Planer anzufangen?
Wie reagiert Boris Palmer?
Der lächelt und lehnt dankend ab.
Ich habe einen Job, der nicht gut bezahlt ist, aber dafür viel Zufriedenheit vermittelt.
Gewollt oder ungewollt, Palmer ist nach der Schlichtung bundesweit bekannt. Durch seinen Auftritt, durch unzählige Interviews, die er für Medien in ganz Deutschland rund um die Schlichtung gegeben hat.
Er ist jetzt sowas wie der Shootingstar der Grünen. Einer, dem gefühlt alles gelingen kann.
Ich höre das Aber in deiner Stimme.
Spoiler, Palmer wird noch ein paar mehr oder weniger krachende Niederlagen erleben. Ich sag nur Achterbahn. Aber bleiben wir erstmal noch in der Zeit direkt nach der Schlichtung. Auch da erlebt er eine herbe Niederlage.
Die Volksabstimmung im November 2011. Die Schlichtungsgespräche sind ja die Grundlage dafür. Das Volk von ganz Baden-Württemberg soll jetzt entscheiden, ob Stuttgart 21 gebaut oder gestoppt werden soll. Ich erinnere mich noch an die Stimmzettel. Du konntest ein fettes Ja ankreuzen und ein fettes Nein. Aber wer Nein zu Stuttgart 21 sagen wollte, der musste Ja ankreuzen, weil eben darüber abgestimmt wurde, ob das Land sein Recht auf Kündigung des Bahnprojektes in Anspruch nehmen soll. War nur ein ganz kleines bisschen verwirrend.
Aus Sicht von Boris Palmer sagen nicht genug Leute Ja zum Nein. Knapp 59% stimmen für Stuttgart 21 und damit gegen die Kündigung. Also eine stabile Mehrheit für das Projekt.
Wie muss Boris Palmer sich da gefühlt haben?
Nach allem, was ich über ihn weiß, glaubt er fest an die Macht der Fakten, dass sachliche Argumente einfach überzeugen müssen. Und ich denke, dass er schon davon ausgeht, dass er die richtigen Argumente hat. Also bei Stuttgart 21 auf jeden Fall. Sprich, er ist vermutlich fest davon ausgegangen, dass seine Argumente so überzeugend waren, dass die Abstimmung eigentlich nur gegen Stuttgart 21 ausgehen kann. Entsprechend dünnhäutig reagiert er dann auch direkt nach der Volksabstimmung in einer Live-Sendung des SWR. Das Publikum ist da nicht zu sehen, aber es jubelt immer dann lautstark, wenn die Ergebnisse für den Weiterbau von Stuttgart 21 verkündet werden. Da verliert Palmer bei Moderator Clemens Bratzler kurz die Nerven und wird patzig.
Wäre Baden-Württemberg-Tübingen, wäre es genau andersrum gelaufen. Dort haben die Projektgegner eine klare Mehrheit. Also die haben sie überzeugt, aber landesweit sieht es anders aus. Woran lag's?
Das stimmt. In Tübingen wurde sogar das Quorum von einem Drittel der Wahlberechtigten erreicht. Also Tübingen steigt aus.
Nützt ihnen aber leider nichts.
Nützt gar nichts, aber regt offenbar die Leute, die hier dazwischen pöbeln, trotzdem auf. Ich glaube, es wäre angemessen, wenn man schon einen Sieg bei einer Volksabstimmung erringt, wie die CDU-Leute hier, dass man den dann ruhig genießt und nicht die, die verloren haben, auch noch so niedermacht, wie Sie das heute Abend tun. Und jetzt spreche ich jetzt zu diesem CDU-Publikum auch deswegen, da draußen sind Leute. Und es besteht eine reale Gefahr, dass es eben nicht so friedlich bleibt, wie es soll. Ich will, dass es friedlich bleibt. Ich sage Ihnen ganz eindeutig, oben bleiben war der Slogan und jetzt heißt der Slogan friedlich bleiben. Na, da können Sie auch beitragen, wenn Sie nicht durch falschen Triumphalismus die Leute jetzt verärgern. Ruhe jetzt im Saal. So.
Er hat seinem Frust da schon irgendwie auch ein bisschen Luft gemacht. Aber würdest du sagen, hat Palmer das Ergebnis am Ende als demokratische Entscheidung angenommen?
Ja, aber die Enttäuschung, die klingt noch 12 Jahre später in unserem Interview durch.
Das war schon die größte politische Niederlage, jetzt inhaltlicher Art, die ich in meinem politischen Leben hatte. Und dann bleibt nichts, als sich zu arrangieren. Ich war mir total sicher, das ist völlig falsch. Wenn man jetzt 10 Jahre zurückblickt, haben sich zumindest alle Kritikpunkte von damals bewahrheitet. Schlimmste kommt noch, wenn das Ganze mal in Betrieb geht. Aber schon jetzt die Bauzeiten, wie das alles abläuft, was es kostet, wie schlimm der Nahverkehr darunter leidet. Wir können jetzt runtergehen zum Bahnhof, wir werden wieder nur Verspätungen und Zugausfälle sehen. Das hat viel mit diesen Baustellen zu tun. Das ist leider alles so gekommen, wie damals gedacht. Und da war dann Kretschmanns Reaktion, ja, kann schon inhaltlich falsch sein, aber in der Demokratie zählt nicht Wahrheit, sondern Mehrheit. War gedanklich hilfreich, um sich damit abzufinden. Aber war schon schwer, gebe ich zu.
Am Anfang hatte ich ja angekündigt, dass es uns um eine Frage geht. Was ist los mit Boris Palmer? Warum ist der so?
Ich nenne es mal das Palmer-Gen. Boris Palmer wurde ganz bestimmt stark geprägt von seinem Vater, Helmut.
Helmut Palmer. Der Typ ist seine ganz eigene Achterbahnfahrt. Bis heute ist er rund um Stuttgart bekannt als Remstal-Rebell. Er war Apfelspezialist und Obstbauer und hat hauptsächlich Apfelbäume beschnitten und Obst auf dem Markt verkauft. So gut so harmlos. Aber er hat sich auch bei über 250 Bürgermeisterwahlen als Kandidat aufgestellt, ohne auch nur einmal zu gewinnen. Helmut Palmer wurde und wird von einigen Leuten fast schon verehrt und von anderen geradezu gehasst.
Auf Kritik reagiert Palmer wütend. Polemik als Ersatz für Sachargumente. Und deshalb sehen viele in ihm den starken Mann, den Volkstribun, der sich der Obrigkeit entgegenstellt. Doch seine größte Stärke, er kann lauter schreien als alle anderen.
Ich kenne euch doch alle. Ich kenne euch zur Genüge.
Immer Sie sind der feine Mann, die anderen alle.
Nein, ich habe noch nie gesagt, dass ich ein feiner Mann bin. Ich sage, dass ich ein grober Götz bin. Aber ehrlich, und ihr seid die feine Leute. Und durch unehrlich. Ich schließe die Unehrlichkeit aus den Augendeckel raus.
Das war ein Original-SDR-Fernsehbeitrag von 1974.
Ja, fordern und fördern würden wir ja heute modern sagen. Vater hat schon sehr gefordert.
Helmut Palmer hat nicht nur seine Söhne sehr gefordert. Bei einem seiner vielen Gerichtsprozesse bewirft er den Staatsanwalt mit einer unbenutzten Windel. Er fordert auch den Familienfrieden heraus, weil er für seine Überzeugung das ganze Geld ausgibt. Boris Palmer braucht deshalb Abstand und wird einige Zeit den Kontakt fast ganz abbrechen. Wie weit der Apfel vom Stamm gefallen ist und wo vielleicht einfach ein neuer Apfelbaum wächst, darum geht es in der nächsten Folge von Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung.
Wenn ihr jetzt schon alle Folgen hören wollt, findet ihr sie in der ARD Audiothek. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch und empfehlt ihn gerne weiter. Palmer bringt die Welt in Ordnung ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Text und Recherche Sandra Kolnick und Alex Müller.
Redaktionsleitung Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung Carola Oldenkott.
Sounddesign, Schnitt und Mischung Jens Baumgart und Jürgen Kaiser.
Musikkomposition Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Archivmaterial und Fact-Checking das Team der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR.
Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler.
Projektmanagement Ellen Scarlett-Messing.
Distribution und Social Media Florian Remmele.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und an Leonie Maderstein für ihre Unterstützung.
Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch und da geht's auch um die Deutsche Bahn. Falls ihr euch jemals gefragt habt, warum es so oft bei der Bahn hakt, kann ich euch unseren neuen Podcast Teurer Fahren empfehlen, den wir vom SWR gemeinsam mit Radio 1 vom RBB und Detektor FM gemacht haben. Meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Rechercheteam, das ihr vielleicht schon vom preisgekrönten Podcast Teurer Wohnen kennt, schauen sich das System Bahn ganz genau an. Es geht um die 30-jährige Geschichte der Deutschen Bahn AG und warum die Bahn in der Krise steckt. Es geht darum, warum das Schienennetz auf der einen Seite so kaputt ist, dass fast alle wichtigen Strecken in Deutschland saniert werden müssen. Und es geht darum, warum auf der anderen Seite sehr viel Geld für Megaprojekte da war. Stuttgart 21. Host Charlotte Thielmann und Reporterin Joanna Voss treffen Verkehrsminister und Bahnchefs. Sie sprechen mit Lokführern und Tunnelbauern und finden ein Gleis, das sehr viel über das System Bahn erzählt. Teurer Fahren findet ihr auf Detektor FM, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.